HR Info. Bilanz.
Mit Claudia Wehrle. Glück, Macht, Erfolg. Sie sagen vielleicht, das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Macht und Erfolg, das bedeutet zumindest im Wirtschaftsleben zielstrebig sein, knallhart kalkulieren, strategisch denken. Ja, mit Glück, da verbinden viele eher ein wohliges Gefühl, Zufriedenheit, aber auch Einssein mit sich selbst. Aber Glück, Macht und Erfolg, das hat viel mehr miteinander zu tun, als man auf den ersten Blick denkt. Bei uns zu Gast ist Dorette Segschneider. Coach, Glücksforscherin wäre eigentlich zu viel gesagt, aber Sie sind, wenn ich das mal so formulieren darf, von Berufswegen dem Glück ein bisschen auf der Spur. Sie bieten Seminare zu diesem Thema an, Sie halten Vorträge, Sie versuchen, Menschen glücklich zu machen. Also das meine ich jetzt nicht so sehr im privaten Bereich, sondern wirklich im...
Das hoffe ich auch.
Ja, das ist richtig. Aber es geht wirklich auch um das Geschäftsleben. Wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Glück ist ein knallhartes Wirtschaftsthema. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und ich bin reine Wirtschaftlerin. Ich habe 20 Jahre eine Finanzsendung moderiert, also mich mit der Wirtschaft sehr intensiv beschäftigt. Und ich habe dabei festgestellt, in etwa 1000 Live-Interviews, die ich geführt habe in dieser Zeit, dass die Menschen, die ich interviewt habe, die in sich ruhen, die zufrieden sind, gleichzeitig auch die erfolgreicheren waren. Und dem bin ich einfach nachgegangen und habe dabei festgestellt, dass es inzwischen Lehrstühle zur Glücksökonomie nicht nur in Deutschland, weltweit gibt. Der führende in Deutschland beispielsweise von Professor Ruckriegel oder in der Schweiz von Professor Frey. Das sind bedeutende Lehrstühle, die intensiv der Frage nach dem Zusammenhang von Glück und Wirtschaft nachgehen.
Was bedeutet für Sie Glück?
Für mich persönlich bedeutet Glück einfach so ein inneres Wohlgefühl, so eine innere Zufriedenheit, ein Ziel vor Augen, dem ich entgegengehe, dass ich erreichen möchte und dass ich mit Freude und mit viel Glück, mit innerem Glücksgefühl erreiche.
Sie hören HR Info, die Sendung Bilanz. Heute geht es um Glück, Macht und Erfolg und wir wollen der Frage nachgehen, wie das alles zusammenhängt. Wenn wir erstmal in viele Betriebe schauen, wenn man mit Beschäftigten redet, Sie kennen das sicherlich aus der eigenen Erfahrung, viele stöhnen, viele klagen über die hohe Arbeitsbelastung, sie fühlen sich unter Druck und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob man da nun mit Managern in einem großen Konzern spricht, mit Fliesenlegern, mit Männern und Frauen, die morgens früh aufstehen, beispielsweise Brötchen backen oder im Büro sitzen.
Zurzeit gefällt es mir gar nicht mehr. Stress, Überstunden, das geht bestimmt vielen Leuten so. Heute muss alles schnell sein. Am besten heute anfangen und heute fertig.
Ich denke halt schon, dass früher vielleicht auch mehr Leute gearbeitet haben für eine Tätigkeit. Was vier gearbeitet haben, wird jetzt auf drei verteilt oder so.
Der Arbeitsaufwand ist jetzt so stark gewachsen, dass wir am Rand der Belastbarkeit angelangt sind. Und das führt auch zu einem hohen Krankenstand und dadurch verschärft sich die Situation, weil eben wir uns gegenseitig vertreten und wenn Kollegen krank werden, dann steigt der Arbeitsaufwand noch mehr.
Ich fahre jeden Tag nach Frankfurt mit dem Auto, zeitaufwendig, kostenintensiv und geht alles von der Freizeit ab. Ich sage mal, ich bin jetzt in einem Alter, wo man sagt, ich sage mal, vom Arbeitsmarkt eigentlich schon abgeschoben wird, wo man weniger Chancen hat und muss mal da arbeiten, wo man eine Arbeit angeboten bekommt.
Tja, ein kleiner Einblick, wie einige Beschäftigte ihr Arbeitsleben empfinden, wie sie es spüren. Hier bei uns zu Gast ist Dorette Segschneider, eine Frau, die sich seit vielen, vielen Jahren schon sehr intensiv mit der Situation in den Betrieben auseinandersetzt. Sie ist Coach. Frau Segschneider, woher kommt es denn, dass so viele Beschäftigte ihre berufliche Tätigkeit als eine so große Belastung empfinden?
Naja, zunächst mal, weil sie meistens auch tatsächlich belastend ist. Die Anforderungen, so wie die O-Töne es ja auch ganz klar geschildert haben, die werden immer größer. Das Zeitmanagement wird immer komplizierter, immer schwieriger. Ich will nicht sagen, dass das nur die Frauen betrifft, sondern inzwischen betrifft es die Frauen, die die Doppelbelastung auch mit Familie häufig noch mehr zu tragen haben und natürlich auch die Männer. Und diese Doppelbelastung ist einfach vorhanden und es ist ganz klar, dass das die Menschen immer mehr unter Druck bringt.
Auch so dieses Gefühl, ich bin nur ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe, kann eigentlich meine persönliche Arbeitszeit oder auch Dinge gar nicht mehr selbst bestimmen?
Ja, das ist zum einen ein Gefühl und zum anderen natürlich gefühlte Tatsache. Muss man auch so sehen, dass viele Betriebe genau so agieren und so auch die Menschen wahrnehmen und die tatsächliche Wertschätzung in Betrieben eher eine untergeordnete Rolle spielt, wo ich mich dann als Mensch wahrgenommen fühle und vielleicht auch einer ganz anderen oder eine ganz andere Einstellung zur Arbeitsbelastung habe.
Sie reden ja sehr viel mit Menschen. Geht es dann, ich sag mal, den Menschen, die am Band stehen, genauso wie den Managern in einem großen Konzern?
Ja, Es geht Ihnen ganz genauso und einer meiner Lieblingsgedanken in dem Zusammenhang ist das Recht der Bandmitarbeiter auf Glück. Da gibt es auch so ein schönes Beispiel von der Firma Niederegger, die beispielsweise gesagt hat, okay, die Bandmitarbeiter sind ziemlich unzufrieden und insbesondere, weil sie viele Krankheiten auch haben, sehr viele Verspannungen, Rückenschmerzen etc. Und die haben ein sogenanntes Bandballett eingeführt. Das heißt, nach 4 Stunden auf Kosten der Firma wird der Akkord angehalten und eine Viertelstunde wird getanzt. Zu meinen Zeiten hat man Aerobic dazu gesagt. Und der Krankenstand ist signifikant verringert worden und auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter konnte gesteigert werden.
Da kommen wir ein bisschen später noch dazu. Mich interessiert jetzt nochmal, die Arbeitswelt ändert sich ja rasant. Was wir merken, der technische Fortschritt geht voran. Was wir auch merken, dass viele Unternehmen sich umstrukturieren müssen, sei es, weil sich die Geschäftsfelder verändern. Wenn man beispielsweise bei den großen Energiekonzernen schaut, auf einmal heißt das Energiewende. Die Unternehmen müssen ihr ganzes Firmenkonzept auf den Prüfstand stellen. Trägt das denn mit zu der Situation bei, dass viele Beschäftigte ihre berufliche Tätigkeit so als Druck empfinden, dass man so das Gefühl hat, oh, um Gottes Willen, vielleicht wird mir sogar der Boden unter den Füßen weggezogen.
Ja, und der Druck kommt in der Regel ja auch von oben, weil die Manager, die das oben zu verantworten haben, die diese Wenden herbeiführen und herbeiführen müssen, natürlich selber extrem unter Druck stehen. Und wir haben es hier mit vielen Ängsten zu tun. Da gibt es diese zwei berühmten Grundängste, die Angst, nicht geliebt zu werden und die Angst, nicht genug zu sein. Und die treibt natürlich auch das Top-Management um. Und der Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf, der zielt hier sicherlich genau in die richtige Richtung und ich denke, dass der Druck häufig von oben nach unten transportiert wird, deshalb auch unten einfach ankommt und so gelebt wird und gefühlt wird.
Für Glücksmomente ist da wenig Platz.
Ja, auf den ersten Blick ja. Und das ist ja auch die Aufgabe, denke ich, dieser schon auch Bewegung, kann man sagen. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Glücksbücher es inzwischen gibt und wie viele Glückszeitschriften es gibt, von Happiness über Sensa, über ich will keine Werbung machen für irgendwelche Zeitschriften, aber das ist einfach diese gefühlte Fülle, wenn Sie in die Regale gucken. Das zeigt einfach, dass die Zeit reif ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und die Menschen gucken viel mehr auf Achtsamkeit. Und ich glaube, dass auch in Zeiten des Drucks oder gerade in diesen Zeiten Zeit für Achtsamkeit sein sollte, für ein paar Glücksmomente. Die Frage ist nur, wie schaffe ich sie mir?
Ja, ich möchte, dass es anders wird, dass es besser wird, dass meine Situation erträglicher wird. Sie sagen ja, die Glücksgefühle und der Alltag in den Betrieben hängen miteinander zusammen. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Ich bin ein Verfechter oder ich bin ein Gegner von der Work-Life-Balance. Ich bin ein Verfechter der Life-Balance, weil ich bin der festen Überzeugung, dass in dem Moment, wo ich auch Arbeit als Stück meines Lebens ansehe und ich hingehe und sage, okay, ich gebe jetzt mein Leben an der Garderobe ab, in dem Moment, wo ich zur Arbeit gehe, in dem Moment, wo ich schon eine Einheit schaffe, schaffe ich vielleicht auch viel mehr einen Fokus darauf, dass ich in meine Arbeit, in die Situation bei der Arbeit mehr Glück mit hineinbringe. Und das liegt auch ein Stück an mir selbst. Ich denke, dass ein zentraler Schlüssel zum Thema Glück bei der Arbeit das Thema Selbstverantwortung ist, die Menschen übernehmen dürfen. Im Zuge der Medienberieselung ist man natürlich häufig verführt und auch so erzogen, immer mehr erzogen, die Verantwortung abzugeben, weil scheinbar ja vieles für mich gelöst wird. Es geht vielmehr jetzt darum, wenn ich Glücksempfindungen für mich selber wieder spüren möchte, in dem Moment darf ich hingehen und Selbstverantwortung übernehmen.
Selbstverantwortung haben natürlich die Chefs, haben die Firmenleiter, haben die Personaler. Das passt ja weniger dann zu den normalen, einfachen Angestellten, in Anführungszeichen.
Beide sollten es haben. Und wenn Sie sagen, die Chefs haben es, dann möchte ich das hoffen, dass sie es haben. Und ich habe auch schon ganz viele andere Fälle erlebt. Der Mitarbeiter kann genauso Selbstverantwortung übernehmen wie der Chef. Er ist natürlich in einer anderen Situation. Die Frage stellt sich aber für beide, in beiden Situationen, wie komme ich ins Handeln? Wie werde ich derjenige, der handelt und der sich nicht vorleben lässt und vorsagen lässt, wie ich mich fühle? Ich habe immer die Wahl und auch das darf ich mir klar machen. In dem Moment, wo ich eine Wahl spüre, spüre ich auch innerlich schon wieder mehr Freiheit und mehr Zufriedenheit. Ich habe immer die Wahl, bleibe ich in dem Job oder gehe ich? Jetzt sagen Sie, naja, der 60-Jährige oder der 50-Jährige findet vielleicht nicht so schnell einen Job, also muss er im Job bleiben. Okay, wenn er sich für den Job entscheidet, dann darf er sich dafür entscheiden zu gucken, wie kann ich denn mir in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben Glücksmomente und gute Momente einrichten. Da geht es viel auch um soziale Beziehungen beispielsweise. Also fange ich vielleicht einfach mal an, innerhalb des Betriebes mir Freundschaften zu suchen, soziale Beziehungen zu pflegen. Tue ich selber was dafür, mich zu engagieren, vielleicht von unten heraus als Arbeitnehmer in dem Unternehmen eine Situation zu schaffen, die insgesamt das Gefühl verbessert.
Also Glück im Arbeitsleben bedeutet so Zufriedenheit, mehr so im Einklang sein, auch mit sich selbst, auch sagen, ja, ich mache den Job jetzt.
Ein schöner Satz, ja, ich mache den Job jetzt. Ich glaube, sie hat mir das schöne Beispiel genannt mit der Kassiererin, die sie angelächelt hat in einer stressvollen Situation in einem Laden, der pickepacke voll war. Und da saßen irgendwie 10 Kassiererinnen, die hatten alle die Mundwinkel bis an den Boden hängen. Und eine, die hat gelächelt und hat einfach Spaß gehabt an ihrem Job. Die hat dieselben Arbeitsbedingungen wie die anderen 9 und sie hat etwas anderes draus gemacht. Es ist vielfach auch meine eigene Entscheidung, was mache ich? Mache ich ein Stück mehr Glück oder bringe ich ein Stück mehr Glück in mein Leben? Und das Wort Glück ist natürlich hier sehr weit gegriffen. Wir haben in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass wir nur das eine Wort haben. In England habe ich auch Luck für das zufällige Glück und Happiness für das tiefere Glück. Und hier geht es sicherlich mehr um das Thema Happiness. Vielleicht noch ein ganz kurzer Rückblick auf die Historie dieses Begriffs. Adam Smith, der Glücksforscher beispielsweise, oder gar kein Glücksforscher, es ist ein Glücksökonom gewesen. Adam Smith, der Glücksökonom, der um 1700 gelebt hat, hat ganz klar gesagt, Geld bringt kein Glück, also gehört nicht miteinander zusammen. Aber auch er hat für das Recht des einfachen Menschen auf das Glück ja gefochten, wenn Sie so wollen. Und ich darf den einen Satz zitieren, der Bettler, der sich am Wegesrand sonnt, hat eine Zufriedenheit, für welche die Könige kämpfen müssen. Und ich denke, das sagt vieles darüber aus, was auch ein Mitarbeiter für sich selber an Glück schaffen kann.
Was bedeutet es, wenn Mitarbeiter glücklich sind, wenn sie zufrieden sind? Welche Wirkung hat das?
Na, eine ganze Menge fürs Unternehmen. Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut sagt, dass der Volkswirtschaft, der deutschen Volkswirtschaft jährlich, wir reden hier von jährlich, 364 Milliarden Euro verloren gehen, weil die Menschen nicht zufrieden sind am Arbeitsplatz. Da drin ist noch gar nicht enthalten, was wäre denn, wenn sie top zufrieden und top motiviert werden, also wenn sie noch mehr Leistung bringen würden. Da drin sind nicht die Krankheitskosten enthalten für Depressionen. Die WHO sagt beispielsweise, 2030 wird Depression Krankheitsfaktor Nummer 1 sein, weltweit. Das heißt, das sind schockierende Zahlen für Unternehmen und da durften Unternehmen schnellstens handeln, und schnellstens etwas bewegen. Denn die Positivbeispiele, wie viel man bewegt, wenn man den Glücksfaktor einfügt, die gibt es auch.
Nochmal nachgefragt, was passiert denn wirklich, wenn Mitarbeiter zufriedener sind?
Sie sind motivierter, sie sind loyaler, sie sind produktiver, sie sind durch ihre Zufriedenheit viel enger dem Unternehmen verbunden, folgen der Arbeit, können die Arbeit ja sehr viel kreativer auch einfach ausführen.
Auch gelassener, sich auf Veränderungen einzulassen?
Na klar, sie sind flexibler und gelassener in dem Moment auch. Das sind alles Folgen der Zufriedenheit. Da muss man sich einfach nur mal selber fragen, was ist, wenn ich glücklich bin? Wie agiere ich dann? Wenn ich in der Sonne draußen sitze, bin ich viel entspannter, sehe ich auch viel mehr lächelnde Menschen. Das steckt an. Es ist übrigens auch ein Ansteckungsfaktor. Und deshalb, Glück kommt von oben, der Fisch stinkt von oben in dem Falle. Und in dem Moment, wo der Unternehmensleiter Glück ausstrahlt, in dem Moment, wo er einfach das vorlebt, nur Zufriedenheit schon vorlebt, ist es ansteckend und mitreißend.
Wenn man nun sagt, da ist eine gewisse Leidenschaft dahinter, die Menschen sind zufriedener, die Krankheitstage werden weniger. Also wenn man das wirklich wirtschaftlich belegen kann, dann wundert mich das schon, dass dieses Thema in vielen Unternehmen eigentlich gar keine so große Rolle spielt.
Es spielt nicht nur eine geringe Rolle in den meisten Unternehmen, sondern es wird häufig einfach noch belächelt, weil ich glaube, dass der Zusammenhang vielen nicht so deutlich ist. Auch die Glücksökonomie sich noch nicht so durchgesetzt und bis in die Chefetagen durchgesprochen hat. Nehmen Sie eine Zahl, es gibt diese Hotelkette Upstalsboom. Da hat der Unternehmenslenker einfach gesagt, okay, ich ziehe mich jetzt mal zurück in ein Kloster und gucke mal, was ich alles an Führung falsch mache, nachdem er katastrophale Rückmeldungen der Mitarbeiter hat, wie er führt. Daraufhin hat er den Wirtschaftsfaktor Glück, den Happiness Factor in seinem Unternehmen eingeführt. Er hat innerhalb von 3 Jahren die Zufriedenheit um 80% gesteigert, zwischen 2009 und 2013 den Umsatz verdoppelt und die Verweildauer in der Branche im Hotelbetrieb ist in der Zeit von 2 auf 1,5 Jahre gesunken und er hat sie auf 6 Jahre gesteigert. Da sage mal einer, es sei nicht wirtschaftlich.
Wobei man muss schon sagen, wir können jetzt nicht den Schluss ziehen, alle Beschäftigten sind jetzt glücklich, alle können sich, was weiß ich, draußen auf dem Firmengelände in die Sonne setzen, müssen gar nicht mehr arbeiten. Es gibt ja nach wie vor viele Probleme in den Betrieben. Man muss Auseinandersetzungen durchführen. Der Wettbewerb ist ja schon da. Also es sind keineswegs paradiesische Zustände.
Das ist auch nicht mit dem Thema Glück gemeint. sondern dass die Menschen, oder andersrum gesagt, nehmen Sie auf der anderen Seite die Arbeitslosen. Wenn Sie keine Arbeit haben, es gibt nirgendwo so viel Depression, so viel Unzufriedenheit, so viel tragische psychische Fälle wie von Arbeitslosigkeit gezeichnete Menschen. Und ganz anders ist es, wenn die Menschen Arbeit haben und sie dürfen lernen zu begreifen, dass das ja auch ein Stück Erfüllung für sie ist und ein Stück Selbstwertgefühl. Nicht nur ein Stück, sondern für viele ziehen häufig ihr gesamtes Selbstwertgefühl aus der Arbeit. Hier bekommen sie Bestätigung. Nur weil sie die Bestätigung von oben häufig nicht bekommen, sondern einfach nur arbeiten gehen, klafft eine Schere. Und also, hier könnte ich sie schließen.
Es geht um eine Haltung. Sie hören HR Info, die Sendung Bilanz. Heute, da geht es um Glück, Macht und Erfolg. Und wir gehen der Frage nach, wie diese drei Dinge miteinander zusammenhängen. Hier bei uns ist zu Gast Dorette Siegschneider. Sie hat ein Buch zu diesem Thema geschrieben, das in dieser Woche druckfrisch auf dem Tisch liegt. Frau Siegschneider, Sie sagen, Glück kann man lernen. Aber wie? Schauen wir uns doch zunächst die Arbeitnehmerseite an. Wir haben es schon ein bisschen angedeutet, an den Arbeitsbedingungen kann ich ja nur bedingt etwas ändern. Aber trotzdem, wie kann ich vielleicht meine Haltung ändern? Was kann ich da tun?
Die Haltung ist das Einzige, was Sie selber nur ändern können, ganz klar. Und das ist auch gleichzeitig die Riesenchance da drin. Ihr Gehirn lernt. Und das ist das Fantastische. Wir sind ja über Jahrzehnte lang davon ausgegangen, also ich bin noch so groß geworden, dass ich gesagt bekommen habe, naja, also das hört so langsam auf, dass ich lernen kann mit 50 oder 60. Heute weiß man, Professor Gerald Hüther, der sehr bekannte Hirnforscher, sagt ganz klar, wer mit 80 noch eine Sprache lernen will, der kann das jederzeit. Optimalerweise tut er das mit Begeisterung. Wenn ein Mann ist, verliebt er sich in eine 50-jährige Chinesin, dann geht das. So. Das heißt, mein Gehirn ist jederzeit lernfähig. So kann ich auch Begeisterung lernen. Ich habe aus der Historie heraus erstmal so ein Päcklein häufig mitbekommen, dass die Gedanken eher aufs Negative fokussiert sind. Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass früher die Menschen schlichtweg nur dann überlebt haben, wenn sie sich auf die Gefahren gestürzt haben und darauf geachtet haben. Das waren die Meister, das waren die Guten, wenn Sie so wollen. Heute ist das ganz anders. Ich muss nicht mehr auf die Gefahren um mich herum achten. Es sind ganz andere Gefahren, die lauern und die dürfen anders bewältigt werden. Und hier kann ich mein Gehirn, und das ist das Wunderbare, umerziehen. Das heißt, ich habe deutlich die Möglichkeit, hier einzugreifen.
Was kann ich machen?
Ich kann beispielsweise mit kleinen Übungen täglich beginnen. Ich fange an und täglich meinen Fokus, ich nehme mir beispielsweise vor, 3x5 Minuten mit kleinen Einsätzen oder mit kleinen Einheiten beginne ich 3x5 Minuten einen positiven Fokus zu haben auf die Dinge. Das heißt, wenn mir ein negativer Gedanke kommt, ich bin im Auto unterwegs, ich ärgere mich über den Stau beispielsweise, sage ich, halt, stopp. Wunderbar, du sitzt im Auto, kein Kind schreit, keiner will was von dir. 5 Minuten, du machst schöne Musik an und du denkst an was Schönes. Das hat häufig extrem viel mit Disziplin zu tun. Das hat viel weniger was mit ESO zu tun, sondern mit tatsächlich funktionierenden Mechanismen im Gehirn. Mehr Achtsamkeit hineinzubringen und tatsächlich hinzugehen und einmal sich rückzubesinnen. Einen Moment durchzuatmen und Glücksgefühle einfach mal wieder zu lernen. Viele haben sie schlichtweg verlernt. Wir haben Begeisterung verlernt. In manchen Seminaren schreibe ich das Wort Begeisterung hin und sage so, ich schreibe Ihnen jetzt ein Fremdwort an die Tafel.
Wie schnell geht das? Ich denke mal, von heute auf morgen wird man den Erfolg nicht spüren.
Naja, das ist das, was die meisten Menschen natürlich gerne hätten in unserer schnelllebigen Zeit, dass alles von jetzt auf gleich geht. Wunderbar, wenn das so sein soll, dann kann ich Ihnen gleich den Zahn ziehen, das funktioniert nicht. Ich sage immer in meinen Coachings, der Erfolg dieses Coachings ist garantiert in dem Moment, wo Sie umsetzen, was für Sie das Beste ist. Das Gehirn braucht etwa 100 Tage. Geben Sie ihm 100 Tage, um neue Synapsen wirklich nachhaltig zu bilden. Es macht auch eine Menge Spaß. Und wenn Sie am Anfang keinen Spaß haben, dann sagen Sie, okay, ich versuche es mal einen Tag. Okay, ich versuche es mal 2 Tage. Vielleicht werden irgendwann 10 draus und irgendwann haben Sie Spaß, 100 Tage zu machen. Das ist so wie mit dem Joggen. Irgendwann werden Sie geradezu süchtig danach und wollen irgendwie jeden Tag rausgehen.
Manchmal hilft es vielleicht auch, mit einem Lächeln durch den Tag zu gehen.
Naja, da gibt es ja beispielsweise in Amerika diese Klinik, die sagen den Menschen, das Erste, was sie machen müssen, ist sich täglich 20 Minuten vor den Spiegel stellen und grinsen. Sich einfach nur angrinsen. Also da sind wir im körperlichen Bereich. Sie können ganz viel mit ihrer Physis machen. Sie können natürlich viel auch über Sportglücksgefühle erleben. Und viele Menschen sind schlichtweg zu faul, muss man auch sagen. Die kommen von der Arbeit nach Hause, setzen sich aufs Sofa und gucken Fernsehen und erwarten, dass die Glücksgefühle vom Himmel fallen. Das geht so nicht.
Jetzt haben wir über die Arbeitnehmer gesprochen, was die tun können. Die Chefs können aber auch eine ganze Menge tun. Was sind da so wichtige Punkte?
Chefs können letztendlich ähnlich vorgehen wie der Arbeitnehmer. Gar keine Frage, sind nämlich genauso Menschen. Das darf man nicht vergessen an der Stelle. Was sie nur häufig nicht tun, ist, sich überhaupt mit der Thematik zu beschäftigen. Es gibt diesen schönen Spruch, das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Sie sind in diesem Hamsterrad drin, es dreht sich und dreht sich. Und was sie vergessen ist, dass sie einfach auch den Austausch brauchen. Für Chefs ist es häufig so, dass es ganz gut ist, einfach mal mit einem Austausch anzufangen, einfach mal zu reden, ihre Probleme zu benennen, ihre Ängste zu benennen, sich zu trauen. Die Könige früher beispielsweise hatten den Hofnarr, das war der Einzige, der ihnen die Wahrheit sagen durfte. Wer darf denn heute dem Chef schon noch die Wahrheit sagen? Der ist geprägt von Ängsten, zieht sich zurück in sein Schneckenhaus, belächelt den Wirtschaftsfaktor Glück. Deshalb ist er auch in die Unternehmen so siegeszugmäßig noch nicht eingezogen.
Wichtig scheint mir aber dann eher der Kontakt zu sein mit den Mitarbeitern, auch das Gespräch mit den Mitarbeitern, Mitarbeiter mehr wertzuschätzen, mehr mit einzubeziehen.
Das ist dann der Schritt, den der Chef tut, um auch den Mitarbeitern wieder Gutes zu tun. Das kommt natürlich auf ihn auch wieder zurück, das ist gar keine Frage. Also der Kontakt, sozialer Kontakt auch bei Chefs, entscheidend. Und die sind sehr einsam in der Spitze mittlerweile, das muss man so sagen. Sie trauen sich auch nicht, sich zu outen. Mit dieser Thematik. Und da dürfte viel mehr Offenheit passieren. Und auch jeder Chef kann bei sich selbst im Kleinen heute, jetzt direkt anfangen.
Was kann er zusätzlich zu diesen persönlichen Dingen noch tun, um seine Chefrolle vielleicht anders auszufüllen und um auch ein Unternehmen vielleicht erfolgreicher zu machen?
Er kann zu den persönlichen Dingen sich einfach Mitstreiter mit ins Boot holen. Er kann die anderen dafür begeistern. Wenn ich nochmal auf das Beispiel Upstalsboom zurückkomme, der Geschäftsführer ist einfach hingegangen und hat sich Sparringspartner gesucht und hat gesagt, okay, wir bringen das jetzt gemeinsam ins Unternehmen. Er hat also so eine Begeisterungswelle quasi erfasst. Das ist auch hier wieder das Thema Ansteckung. Die Spiegelneuronen spielen da eine Rolle. Wir leben ja damit, ne? Wenn sie mich anlächeln, freue ich mich, lächle ich zurück. Viele bagatellisieren diese Vorgehensweise. Viel besser wäre es, sie ernst zu nehmen, bei sich selber anzuwenden, Selbstverantwortung zu übernehmen und tatsächlich zu leben.
Hilft manchmal auch der Blick über den Tellerrand?
Der hilft zweifelsohne, denn es gibt viele Vorbilder, nicht nur in Deutschland. Es gibt die Vorbilder überall international. In den USA haben wir sogar die Situation, dass natürlich die, was heißt natürlich, das, aber das, ich denke, das wissen die meisten Hörer, die Offenheit gegenüber Coaching und gegenüber Sparringspartnern sehr viel größer ist einfach. Das wird gelebt, das ist normal, das ist man stolz. Im Übrigen, auch Tiger Woods hat einen Coach. Die besten Golfer, die besten Fußballspieler, die besten Tennisspieler, sie alle haben einen Coach. Jeder braucht einen Sparringspartner. Und wer sich keinen Professionellen holt, sollte sich zumindest einen ernsthaften Gesprächspartner holen. Es kann genauso gut ein religiöser Counterpart beispielsweise sein.
Das Schwierige ist der erste Schritt.
Das Schwierige ist der erste Schritt. Und das Allerschwierigste ist, glaube ich, die Umsetzung. Die Erkenntnis haben viele und die Umsetzung, das ist es dann, ja.
Nun haben wir schon über ein paar Beispiele gesprochen, dass eine andere Einstellung, dass mehr Zufriedenheit sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Managern ganz viel bewirken kann, dass das ein wirtschaftlicher Vorteil sein kann. Wie viele Unternehmen setzen so etwas schon um, um mal so eine Vorstellung zu bekommen?
Es gibt irre viele Bemühungen mittlerweile in den Unternehmen, die häufig aber nur ansatzweise ist. Das heißt, die machen Inspiration Days und Speaker-Tage und laden sich tolle Redner ein, die das Thema vorwärts bringen sollen. Und in der Tiefe findet es nicht statt. Es gibt tolle Unternehmensleitbilder, fantastisch, wenn Sie ins Internet gucken. Sie sind geradezu begeistert und denken sich, wow, in der Firma möchte ich arbeiten. Ich warne davor häufig, je schöner das Unternehmensleitbild, je mehr würde ich es hinterfragen. So ist meine Erfahrung.
Ihr persönliches Konzept, glücklich zu sein?
Mein ganz persönliches Konzept ist ganz klar Selbstverantwortung übernehmen. Im Grunde genommen ist es genau dieser Satz. Das heißt, in dem Moment, wo etwas passiert, ich kann die Situation häufig nicht ändern. Und ich kann immer ändern, wie ich damit umgehe.
Das war Bilanz heute mit Claudia Wehrle. Es ging um Glück, Macht und Erfolg. Alles drei hängt sehr eng miteinander zusammen. Erfolg ist keine Glückssache, sondern Glück kann zum Erfolg führen. Wenn Sie die Sendung nachhören oder als Podcast herunterladen wollen, dann schauen Sie nach auf hr-info-radio.de.